Freunde, wir hatten diesmal leichte technische Probleme bei der Aufnahme. Deswegen ist es am Anfang etwas gehetzt. Also nur die ersten paar Sekunden. Es ist auch ein bisschen was abgeschnitten. Sorry dafür. Ansonsten sollte alles normal laufen. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Folge. Korbballsports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid zum zweiten Mal diese Woche. Aber aus gegebenem Anlass müssen wir natürlich sprechen. Eigentlich dachten wir sprechen einfach über die Free Agency. Ist ja losgegangen vergangene Nacht. Es gab auch schon einen Trade, DeJounte Murray, haben wir am Mittwoch kurz angerissen. Ja, und dann kam halt der Kollege KD ums Eck und würde auch gern getradet werden. Keine Ahnung, ist Kyrie vielleicht doch nicht so der Vorreiter mit seinem Opt-in, aber wird der vielleicht jetzt auch getradet, ne? Aber auf jeden Fall, es gibt weniger zu besprechen, als wir dachten, und doch mehr zu besprechen, als wir dachten. In diesem Sinne sitzt er auch wieder mir gegenüber, der auch aufgrund der ganzen Sache mittlerweile hoffentlich nicht mehr ganz so unsortierte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ganz kurz, kannst du dich erinnern, dass so ein Spieler wie KD, den man ja durchaus als Top 3 theoretisch, ich weiß nicht, wie du siehst, bist vielleicht also, ne, aber als Top 3 der Liga bezeichnen kann, mit einem Vertrag, du hast ja auch gerade gesagt, so Off-Air, der eigentlich jetzt gerade erst losgegangen ist, einen Trade fordert?
Es passt, also ich habe nicht mehr genau im Kopf, wie viele Jahre es bei James Harden waren, als er seinen vorletzten Trade gefordert hat, muss man ja präzise bei ihm sagen, aber ja, ist schon früh dran, auf jeden Fall. Und ist schon ein Spieler mit einem gewissen Stellenwert.
Durchaus,
also, ja. Um jetzt genau diese Kriterien zu erfüllen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Ja, exakt meinte ich so, ja genau, aber ich finde es schon krass, weil wie gesagt, also man spricht ja, also von Durant, bester Spieler der Liga, einer der drei besten, gut, die Playoffs waren jetzt aus Gründen etwas komplizierter als erwartet. Aber ja, und halt eben noch 4 Jahre Vertrag. Es wird interessant. Deswegen werden wir der ganzen Geschichte auch ordentlich Zeit einräumen. Ansonsten, wie gesagt, es gab auch andere Entwicklungen noch in der Nacht. Spektakel blieb so ein bisschen aus, abgesehen von Andre Drummond natürlich. Aber da werden wir auch so ein bisschen durchsprinten. Und weil wir nur relativ wenig Zeit haben, relativ viel zu besprechen haben, ganz kurz natürlich noch Patreon, ne? patreon.com/korbiger Podcast, Korbiger mit.
Aye.
So ist das. Da würdet ihr normalerweise sowas wie heute, wäre in der Free Agency, sind wir ganz gerne auf dem normalen Kanal unterwegs. Aber extra Folgen bekommt ihr normalerweise da. Und die bekommt ihr da, weil wir uns so in Form dieser Folgen gerne bei euch bedanken würden. Nämlich bei all denen, die uns durch monatliche Beiträge unterstützen. Hier auch verbal natürlich das vielen Dank. Und jetzt ganz kurz, Chronistenpflicht, wie Ole so schön sagt. Es gab Dinge, die irgendwie, ja, erwartbar waren, aber trotzdem eine Meldung wert sind, nämlich Verlängerungen. Also da ist nämlich Kollege Bradley Beal hat tatsächlich beim Wizards verlängert, 5 Jahre, 251 Millionen. Nikola Jokic, größter Deal der NBA-Geschichte, endlich auch ein bisschen Bling-Bling bei Jokic, 5 Jahre, 264 Millionen. Karl Anthony Towns, 4 Jahre, 224 Millionen. Ja Morant, 5 Jahre, 193 Millionen. Geht gut bei den Kollegen, oder? Aber auch nichts groß Überraschendes dabei, oder? Also hat, keine Ahnung, ist die Biergeschichte irgendwie immer noch so ein bisschen komisch oder, was heißt komisch, aber da lässt das bei dir noch Fragezeichen, dass er so treu bei den Wizards bleibt, obwohl da jetzt nicht die großen Aussichten sind, oder?
Er bleibt da so treu, bis er einen Trade fordert. Das war meine Ankündigung und damit ist zu rechnen. Hattest du Devin Booker auch genannt?
Ah, nee, Devin Booker hatte ich nicht genannt, sorry. Genau, der war auch noch dabei. 4 Jahre, 2014, ne?
Ja. Auch noch ganz ordentlich.
Ja. Und wahrscheinlich. Warte mal, Moment, dürften Sie ihn jetzt traden?
Theoretisch ja, ginge schon. Okay. Also Brooklyn soll ihn ja angeblich auch in den ersten Gesprächen mit Phoenix gefordert haben sogar. Was natürlich aber Schwachsinn ist. Aber das ist ja egal.
Ja, gut, macht aus Brooklyn Sicht aber natürlich Sinn, weil, also dann irgendwie einen, also quasi, okay, jetzt sind wir schon bei dem Thema ganz kurz, aber jetzt zu sagen, okay, Ayton wollt ihr sowieso nicht mehr haben. Nehmen wir, passt schon.
Ja.
Ist ja irgendwie, wenn ich den Kevin Durant irgendwie auf der anderen Seite im Angebot habe, ja, hätte ich schon auch gern Gegenwert. Also so ein bisschen, zumal ja eben die Laufzeit auch Durant ja durchaus, also er kann grumpy sein, wie er will, aber wir haben auch am Mittwoch schon mal kurz drüber gesprochen im Zuge der Curry-Geschichte. Er spielt auch ganz gern Basketball und wenn er noch 4 Jahre Vertrag hat, wäre dann interessant zu sehen, wie weit Player Empowerment geht, wenn er jetzt quasi in Sacramento landen würde oder so.
Ja, absolut. Aber kommen wir zu Durant gleich.
Das ist
kompliziert. Aber es ist auf jeden Fall lustig zu beobachten, dass die ganzen Suns-Fans, die über die letzten Wochen meinen, ja, ach Ayton, das wird eh nichts mehr mit dem. Der kann einfach gehen, Hauptsache man kriegt nur irgendwas zurück. Jetzt wollen sie einem den als Kernstück eines Durant-Trades verkaufen. Das ist halt natürlich, man muss sich da manchmal schon relativ schnell bewegen.
Auf jeden Fall. Also ich bin, es ist schon, die Meldung war schon krass. Ich meine, normalerweise, Hintergrundinfo, ja, ich gehe normalerweise, ich habe Twitter nicht auf dem Handy, ich gehe halt am Laptop rein und abends gehe ich nie rein. Ja? Normalerweise. Gestern komme ich rein und dann erste Meldung, und das fand ich krass. Vosch war die erste Meldung, mein Champions hat es ja auch berichtet gehabt, aber mir war die erste Meldung, dass Rich Kleiman, also Kevin Durants Geschäftspartner, ESPN gesagt hat, dass er einen Trade fordert. Und dann ist natürlich schon so, das ist ja sehr, sehr gezielt. Also nicht mal irgendwie gestreut und irgendwas, sondern es ist ja wirklich so, okay, Freunde, jetzt, also wir fahren quasi die größtmögliche Kapelle irgendwie auf. Also ein bisschen mehr wäre es gewesen, wenn Kevin Durant irgendwie vor eine Pressekonferenz gibt. Aber im Prinzip interessant auch der Zeitpunkt halt, ne? Also zu sagen, also nach der ganzen Zeit, die jetzt irgendwie vergangen ist, seit dieser Kyrie-Geschichte, während der spekuliert wurde, deswegen haben wir ja Mittwoch auch schon drüber gesprochen, über einen möglichen Durant-Trade oder eben auch nicht. Und dann jetzt zu warten, bis ein paar Stunden vor Free Agency, zumal ja auch dann berichtet wurde, dass er seit Playoff-Ende eigentlich nicht mehr mit der Franchise richtig im Front Office kommuniziert hat und dass die Nets deshalb so ein bisschen davon ausgingen, dass er vielleicht einen Trade fordert. Machst du irgendwas aus dem Zeitpunkt oder ist es, weiß ich nicht, war es irgendwie die größtmögliche Bühne oder wollt ihr einfach alle anderen aufhalten?
Das ja, glaube ich, also mit dem Aufhalten. Und ich glaube, dass halt der Hauptgrund ist, dass er ja weiß, dass wenn es einen Trade nach Phoenix gibt, wo er am liebsten offensichtlich hin will, weil er mit Devin Booker zusammen spielen will, dann muss Ayton da drin sein. Und Ayton ist nun mal Restricted Free Agent. Das heißt, da kann halt jetzt erst was passieren. Deswegen hätte es, glaube ich, für Durant keinen großen Mehrwert gehabt, wenn er schon vor einer Woche oder so den Trade gefordert hätte. Also ich nehme an, dass das der Hauptgrund dafür ist.
Ja, kann, also durchaus möglich. Aber wie gesagt, ich bin halt gespannt, was diese Ayton-Geschichte, also was Phoenix dann bieten kann. Ob dann vielleicht auch Mikal Bridges dann irgendwie mit reinkommt oder...
Muss.
Muss, ne? Eigentlich.
Ja, also du kannst nicht einfach nur Ayton bieten. Also,
der sowieso nicht, genau. Ja.
Und Jay Crowder macht den Kohl nicht fett.
Ja, und McGee ist raus, ne? Ist ja nach Dallas gewechselt. Also
eben.
Ja. Also da geht nicht mehr viel. Oder natürlich Campaign.
Ja. Der wird den Kohl fett machen natürlich.
Ja. Ich meine, berichtet wurde ja Miami und Phoenix die beiden Favoriten und bei beiden sind halt so ein paar Hürden. Also ich meine, selbst Mikal Bridges und Ayton, aus Netzsicht, wäre das für dich genug? Plus dann, keine Ahnung, natürlich noch Picks und vielleicht noch den einen oder anderen Rollenspieler dazu, aber wäre das für dich ein Paket, bei dem du sagen würdest, okay, Durant,
Fürs Erste nicht. Es ist halt immer ein bisschen die Frage, so, ich denke mal, Phoenix müsste schon wahrscheinlich auch locker 3 Erstrunden-Picks plus 2 Pick-Swaps oder sowas dazu bieten. Dann ist es natürlich schon ein deutlich üppigeres Paket. Meine Frage wäre halt so ein bisschen, ist da ein richtiges Premium-Asset dabei? Und da habe ich halt meine Zweifel. Also vor allem, wenn Durant jetzt zu den Suns kommt, ich meine, klar, Durant und Chris Paul sind alt, die werden nicht mehr ewig dort bleiben. Aber trotzdem... So, mit Devin Booker haben sie gerade verlängert. Das ist ja ein Team, was jetzt über die nächsten Jahre halt wahrscheinlich gut sein wird. Und dadurch werden es halt dann nicht die geilsten Picks, die man da bekommt. Mhm. Und dann ist halt so die Frage, glaubt man, dass Ayton ein Franchise-Player sein kann? Ich glaube nicht. Sein Team, wo er bisher war, glaubt es offensichtlich auch nicht mal ein
das
ganz kleines bisschen.
Das ist halt so ein
bisschen.
Ding, ne? Ja, ja.
Mikal Bridges ist für mich einer der besten Rollenspieler der Liga, aber das Stichwort ist Rollenspieler und so den Sprung zum Star sehe ich bei ihm halt auch nicht. Und dann ist halt die Frage, kannst du das machen für einen der besten Spieler der Liga, der noch 4 Jahre Vertrag hat? Also deswegen, ich glaube schon, dass die Nets halt gut damit beraten sind, irgendwie mit Durant zusammen an der Lösung zu arbeiten, einfach weil ihr Status quasi so als Free Agent, dass Destination schon auch verbrannt werden kann, wenn sie jetzt sagen, okay, scheiß drauf, was KD will, wir schicken ihn nach Sacramento, weil die uns das beste Angebot machen. Ja. Und dann, ja, das ist halt so die Frage, kommt dann irgendwann nochmal ein Free Agent zu den Nets oder, also weil das notieren ja auch alle anderen Leute, die dann halt sehen, was da so passiert. Deswegen müssen sie ja, glaube ich, schon ein bisschen vorsichtig sein, aber es wäre gleichzeitig auch völliger Schwachsinn für Brooklyn zu sagen, wir reden jetzt dann nur mit Miami und Phoenix, nur weil er dorthin will. Man kann ja auch gucken, welches andere gute Team hat denn vielleicht noch was anzubieten. Also keine Ahnung, melden sich die Raptors, werfen sie, also ich habe zwar meine Zweifel, aber vielleicht stellen die Raptors ja Scottie Barnes und Pascal Siakam zur Verfügung oder so. Muss man dann nicht drüber reden und sollte man dann nicht auch mit Durant drüber reden? So, hier, Digi, kannst du dir das nicht auch vorstellen? Also ich glaube, da muss man halt gucken, dass man einen Kompromiss findet. Wenn es dann am Ende so ist, alle Leute sind abgeschreckt, weil sie nicht auf Durants ominöser Liste sind und es ist dann das beste Angebot, dass du Ayton, Bridges und einen Arsch voll wahrscheinlich mit Level Picks bekommst, dann kann man da immer noch drüber reden, aber es wäre auf jeden Fall grob fahrlässig, wenn sie das jetzt sofort machen würden. Also man muss sich das halt, glaube ich, erstmal anschauen und gucken, was für Angebote so reinflattern.
Ich meine, ich bin halt, also einerseits natürlich ist auch die Frage, ob die Nets nochmal wollen, dass irgendein großer Free Agent bei ihnen unterschreibt, weil die letzte Phase lief jetzt nicht so richtig.
Meinst du, sie beenden das Thema jetzt einfach für immer?
Genau. Sie bauen jetzt einfach nur noch klug mit jungen Spielern Teams auf. Das hat funktioniert. Die andere Geschichte eher nicht so. Nein, aber
okay. Morgen kommt Kenny Atkinson zurück. Ja,
genau. Darauf hat er gewartet. Vielleicht hat er auch schon
Interesse in dieser Offseason.
Aber ich bin bei Durant bin ich halt schon gespannt. Ich meine, du hast gesagt, dass die anderen Teams irgendwie abgeschreckt werden könnten. Wie gesagt, die Vertragslaufzeit spricht halt eher dagegen und dann bist du dann dabei, okay, du kannst einen Trade fordern, du kannst dann irgendwie ja so ein bisschen den Zankapfel geben oder beziehungsweise den Stinkstiefel geben und halt nicht so richtig, ja, nicht ganz so extrem wie James Harden, aber halt schlechte Stimmung zumindest mal verbreiten, ist halt bei Durant bin ich halt schon gespannt. Also es ist jetzt halt, wir hatten jetzt die OKC-Zeit, in der eigentlich Everybody's Darling war, er war so ein bisschen der Underdog. Dann kam dieser Warriors-Wechsel, der ihm zwar seine Meisterschaften gebracht hat, seine Finals-MVP gebracht hat, der ihm aber halt ihn auch viel Anerkennung irgendwie gekostet hat. Also nicht zu Recht, aber der ihn irgendwie halt so, also meiner Meinung nach, aber der ihm halt so zumindest so ein Aber eingebracht hat. So, ja, zweifacher Champion, zweifacher Finals-MVP, aber ist halt zum besten Regular-Season-Team aller Zeiten gewechselt und hat halt das gebraucht, um zu gewinnen. Jetzt ging er nach Brooklyn mit seinem besten Spezi, war erstmal ein Jahr verletzt, klar, kam zurück. Er war eigentlich, wenn er gespielt hat, die große Konstante, aber es ist halt nie so zusammengekommen, aus diversen Gründen, die wir schon viel zu oft durchgekaut haben. Ja. Jetzt fordert er, dann verlängert er seinen Vertrag, fordert jetzt einen Trade. Sagen wir mal so, er war vielleicht von den nicht ganz so optimalen Protagonisten auf Spielerseite noch der optimalste, sagen wir es mal so, aber auch, also er ist ja auch nicht ganz, kommt auch nicht ganz unbefleckt aus dieser Netzsache raus. Jetzt wieder irgendwo hingetradet und zu sagen, okay, ich habe noch 4 Jahre Vertrag, wir haben irgendwie Kyrie und ich oder keine Ahnung, haben die Nets auch so ein bisschen mit den Nets zusammen in eine Sackgasse manövriert. Ich möchte jetzt keine Vorwürfe verteilen, aber so halt so storytechnisch. Ja?
Es stimmt ja. Also es ist irgendwie, ja, vollkommen richtig.
Und genau, ja, irgendwie schon. Und jetzt, und dann werde ich jetzt zu einem anderen Team getradet. Die Nets wollen dann natürlich für mich, einen der besten Spieler der Liga, wollen die natürlich auch, wenn ich schon 4 Jahre vor Vertragsende gehen will, wollen für mich das bestmögliche Paket. Und ich sage aber, ich möchte nur nach Phoenix oder Miami und sie traden mich dann nach Chicago und ich finde es dann scheiße und führe mich da auf. Das ist ja auch, ich meine, Durant ist sich ja der Konversation rund um ihn herum schon bewusst. Und ob er da Lust drauf hat, nochmal irgendwie so eine negative Konnotation zu bekommen, weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine? Also dass dann... Ja. Also, wie gesagt, wenn er jetzt irgendwie halt zu einem Lottery-Team getradet werden würde, glaube ich, da wäre es nochmal was anderes, da bekäme er auch mehr Verständnis. Aber wenn er jetzt zu einem soliden Team getradet wird, das einfach ein besseres Paket anzubieten hat, dann...
Vucevic?
Ja. Ich hab's ja bei Twitter geschrieben bei dir, ne? Vucevic, endlich was für Vucevic, Kobe und den Portland-Pick.
Ja.
Solide, oder? Ich meine, die Blazers, er dürfte nächstes Jahr, dürfte er tatsächlich dann halt später in der ersten Runde dann funktionieren, weil die Blazers rüsten ja auf. Kommen wir ja gleich noch zu. Ich gehe mal davon aus, zumindest gewinnt er an Wert, weil die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass sie nicht in der Lottery ziehen. Er ist ja Lottery protected. Nee, aber keine Ahnung. Ich meine, okay, Weil der Elefant im Raum, Zach LaVine, hat noch nicht verlängert. So. Realistisch gesehen glaube ich nicht, dass es passiert. Schon mal so viel vorab. Es lässt aber Raum für Spekulationen, ob man, also die Meldung ist auch rund um LaVine, dass halt er und Clutch, also sein Management, sich halt einfach alle Angebote anhören wollen. Gleichzeitig aus Spielerkreisen, Mitspielerkreisen geht man davon aus, dass er verlängert. Clutch ist natürlich auch gleichzeitig Ben Simmons, ne?
Das stimmt. Sie könnten die Lakers East in Brooklyn aufbauen, sozusagen.
So ist es. Und ich meine, ich habe es ja gerade off-air auch schon gesagt, es war ja immer mein Traumduo eigentlich in Chicago, Ben Simmons und Zach LaVine, weil ich immer denke, dass die beiden eigentlich gar nicht so schlecht zusammenpassen würden. Ich hätte trotzdem. ich hätte trotzdem irgendwie auch mit Durant, also eigentlich ist es total albern, weil Durant wäre natürlich schon ganz geil, aber irgendwie fände ich es schade, Zach LaVine gehen zu lassen. Ich wäre ein schlechter GM, ich hänge zu sehr an, in Anführungszeichen, meinen Spielern.
Ja, ich kann es aber auch verstehen, zumal, also du sagst, Durant will vielleicht nicht nochmal so Ärger auf sich ziehen. Bei mir ist es so, ich finde es nervig, so diesen ganzen Vorgang jetzt. Ich finde auch dieses, er hat einen relativ großen Anteil daran, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. So natürlich nicht sportlich, so wenn er gespielt hat, hat er überragend gespielt. Das steht auch völlig außer Zweifel. Und für manche Sachen, die schief gelaufen sind, konnte er auch nichts. Also mit den, er hat das Coronavirus wahrscheinlich nicht erfunden. Wahrscheinlich.
Er lässt dann Hintertürchen offen, der Freaks, falls doch noch was rauskommt, ne?
Eben. Er kann Irving nicht steuern. Also ich weiß nicht, ob er es versucht hat, aber also für dessen komische Irrwege kann er ja nicht so viel.
Ja, und Irving ist ja auch schon in der Zukunft, weißt du? Er ist ja schon viel weiter, den kannst du gar nicht einholen.
Eben, weil der ist den Leuten so weit voraus, da hast du recht. Und auch wie das mit Harden gelaufen ist und so. Aber so grundsätzlich, dass halt irgendwie alles geopfert wurde bei der ersten Gelegenheit, damit man halt Harden da noch reinholt, dafür irgendwie sämtliche Tiefe abgibt, dass irgendwie, ja, da halt zwei Leute reinkommen, die dann erstmal fordern können, okay, DeAndre Jordan sollte aber unser Starting Center sein, obwohl wir mit Jared Allen einen haben, der viel besser sind, einfach weil wir es sagen und weil das unser Kumpel ist. Das ist einfach irgendwie eine komische Art, in ein Team reinzukommen und Forderungen zu stellen und so. Und ich finde, jetzt haben sich die Nets halt in eine schwierige Situation manövriert, definitiv, wo, wenn wir ganz ehrlich sind, Kyrie Irving den allergrößten Anteil dran hat. Aber da dann zu sagen, okay, ach, ihr macht jetzt einfach nicht mehr das, was wir sagen die ganze Zeit. Also ihr gebt dem jetzt nicht nochmal 5 Jahre zu voll garantierten Maximalvertrag. Das ist ja gemein. Oh, dann bin ich weg. Dann habe ich auch keinen Bock mehr. Dann rede ich auch gar nicht erst mehr mit euch, also mit dem Front Office. Er hat ja auch jetzt diese Forderung gegenüber Joe Tsai gestellt. Er hat nicht mit dem Front Office gesprochen.
Ja.
Das ist halt irgendwie einfach ein bisschen lahm. Also ich meine, ich kann schon verstehen, dass er nicht mehr so richtig Bock auf die Situation hat, aber dann irgendwie gleich bei der ersten Gelegenheit wieder, dann bin ich halt weg. Scheiß doch auf den Vertrag. Ist doch völlig egal, was ich da unterschrieben habe. Ich krieg das Geld sowieso irgendwo. Guckt ihr doch, was ihr damit macht. Und hier übrigens, ich will zu den besten Teams der jeweiligen Conferences aus der letzten Regular Season. Das ist halt irgendwie einfach ein bisschen lahm, muss man schon sagen. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass wenn man dann in seinem Team jemanden hat, den man über Jahre so ein bisschen als Herz gewonnen hat, dass man nicht sagt, okay, lass uns den unbedingt abgeben, weil wir haben eine Chance, Kevin Durant zu kriegen. Und natürlich, Kevin Durant repräsentiert eigentlich in jedem Trade, den du machen kannst, repräsentiert er ein Upgrade. Ne? Also es gibt kaum jemanden, den du für ihn traden kannst, wodurch dein Team dann nicht besser wird. Also außer du machst jetzt die Bucks, wenn die jetzt Giannis anbieten. Die würden dadurch schlechter werden, wenn sie Durant kriegen. Aber sonst halt eigentlich niemand. Aber so, dass man dabei dann vielleicht so ein bisschen zögerlich ist, kann ich vollkommen verstehen. Weil wer sagt dir denn, dass der nicht in 1-2 Jahren dann wieder feststellt, irgendwo anders wäre es jetzt aber auch cool. Und die Vibes sind auch kacke. Sie sind vielleicht kacke, weil ich auch mit dafür sorge, dass sie kacke sind, weil sie sind ja kacke. Hey, irgendwo anders ist vielleicht cooler. Also, keine Ahnung. Die Celtics könnten ja auch eigentlich ein sehr konkurrenzfähiges Angebot machen, wenn sie jetzt zum Beispiel Jaylen Brown plus Tice plus noch irgendwie ein, zwei Picks oder so anbieten würden. Das ist ja, also, Jaylen Brown ist ja schon auf jeden Fall ein besserer Spieler als jetzt Ayton oder Bridges, meiner Meinung nach auch besser als Zach LaVine. Also der könnte ja schon viele Angebote.
Entschuldigung, ganz kurz, ich hatte was im Hals gerade. Sorry.
Ja, ich mach mir schon. Ja. Aber Bock hätte ich dazu auch nicht. Abgesehen von dem Alter, aber auch irgendwie, weil halt dieser Kern, der jetzt gerade die Finals erreicht hat von den Celtics, das ist halt über Jahre zusammengewachsen.
Ja.
Und natürlich kann man das dann aufs Spiel setzen und denken, okay, aber wenn Durant nächstes Jahr kommt und hey, dann werden wir vielleicht Meister. Kann auch sein. Also wahrscheinlich wäre man nächste Saison besser dadurch, aber es fühlt sich halt irgendwie nicht so gut an. Also keine Ahnung, das ist jetzt dann halt auch schon wieder eine Situation, auf die er dann nach relativ kurzer Zeit keinen Bock mehr hatte. Und er hatte auch auf die bestmögliche Situation in der NBA nach kurzer Zeit keinen Bock mehr, also bei den Warriors. Und weiß ich nicht, vielleicht ist er auch einfach jemand, der grundsätzlich unzufrieden ist, egal wo er ist.
möglich. Ich meine, gut, bei den Warriors ist es dann vielleicht auch mal nicht nur die Situation, sondern irgendwie dann auf kleinerer Ebene, dass es dann mit Draymond irgendwie vielleicht für ihn kompliziert war. Oder dass
ja, die wirklich, Leute mögen Steffen lieber.
Und ja, das eben. Da ist ja auch jeder anders und das kann ja sogar sein, dass dir das irgendwie zu schaffen macht, dass du dann sagst, okay, keine Ahnung, ich weiß ich nicht, liefer quasi auf absolut höchstem Level und irgendwie bekomme ich nicht die Anerkennung, die ich mir vorstelle. Im Optimalfall ist es dir wurscht. Aber so ticken wir halt alle nicht, keine Ahnung. Ich meine, wir wissen, also, keine Ahnung, wie oft kommt man im Alltag irgendwie in eine Situation, in der du weißt, eigentlich müsste ich jetzt anders, oder in der ich weiß, zum Beispiel jedes Mal von mir aus, in der ich weiß, eigentlich müsste ich jetzt anders denken, eigentlich müsste ich auch anders reagieren, aber ich kann gerade irgendwie nichts. Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar.
Und
ich finde es auch legitim, dass man unzufrieden ist. Also ja. das darf
ist natürlich. Ja, nee, klar, auf jeden Fall. Also, ja. Ich was mich an der Situation irgendwie am meisten, jetzt wenn wir so drüber sprechen, was mich so ein bisschen gestört oder was ich mich einfach frage, ich meine, ja, Kyrie und Durant sind befreundet und ja, du sagst einem Freund nicht, was er zu tun hat und ja, wir wissen nicht, was hinter verschlossenen Türen abgelaufen ist. Gleichzeitig, wenn sich ein Freund verhält wie die Axt im Walde.
Ja, ich war sehr gespannt, wie du es ausdrückst.
Dann stilvoll. Stilvoll, oder? Stilvoll, oder? Man hätte auch andere Ausdrücke verwenden können, aber ich habe gedacht, ich gehe in Richtung Knicke. Dann fände ich es auch legitim, mal mit dem Freund zu sprechen. Ich weiß nicht, ob es Durant gemacht hat. Wenn man jetzt so das irgendwie sich zusammenspinnen will und sagen will, okay, Kyrie bekommt nicht den Vertrag, den er gerne hätte. Sie wollen weiterhin eventuell zusammenspielen. Durants öffentliche Äußerungen und sicherlich kann man öffentliche Äußerungen nicht immer mit privaten Konversationen gleichsetzen, einfach weil du deinen Freund ja auch nicht unter den Bus schmeißen wirst, ja, oder vor den Bus schmeißen wirst. Also das ist ja auch legitim. Ich denke mir nur irgendwie, und ich weiß nicht, ob er es versucht hat, ich weiß nicht, ob er bei Kyrie irgendwie nicht ankommt, aber irgendwie so ein bisschen versuchen, eine Situation zu klären und nicht einfach zu sagen, okay, so diese, wie du es ja damals auch schon ausgedrückt hast, wir gegen den Rest der Welt Mentalität, koste es, was es wolle. Und das ist halt, glaube ich, allgemein so ein, jetzt wird es ein bisschen sehr Meta, aber so ein Problem unserer Zeit, dass wir uns halt einfach auf eine Seite schlagen, egal was, und auf dieser Seite bleiben, egal was die andere Seite sagt und was die andere Seite macht, wird grundsätzlich mal kritisch beäugt und was die eigene Seite macht, ist grundsätzlich erstmal richtig, ganz, ganz lange. Oder zumindest sagen, und selbst wenn wir denken, es sei nicht richtig, ist aber unsere Seite, so ungefähr.
Du hast das gesamte politische System der USA gerade zusammengefasst.
Ja, genau. So, ja. Es hat auch ein bisschen die Problematik eines Zwei-Parteien-Systems, ne?
Ja, ja.
Aber wir sind ja kein Politik-Podcast.
Noch
nicht. Ich finde, das ist ein bisschen, was ich schade finde, so allgemein immer dieses Spieler gegen, es sollte nicht zwingend Spieler gegen Teams sein. Wenn man sich gegenseitig irgendwie schlecht verhält, wenn jemand einen Fehler macht, darf man sich ärgern, man darf sowieso machen, was man will, aber ist es legitim, diesen Fehler anzuprangern und irgendwas und auch irgendwann zu sagen, wenn sich die Fehler häufen, nee, sorry, Freunde, das wird mit uns nichts. Ich glaube nur halt, wie du sagst, in der Situation sind einfach sehr, sehr viele Fehler passiert von unterschiedlichen Seiten und eine Seite hat sehr, sehr viel an sich gedacht, so wie es rüberkam und hat sehr, sehr, einen sehr, sehr dann irgendwie doch einen sehr, sehr eigenen Weg gewählt. Und deswegen finde ich es ein bisschen, ja, wie du sagst, dann jetzt einfach so, ja, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf und das ist halt irgendwie, ich gehe jetzt raus.
Es hat halt irgendwie einen komischen Beigeschmack.
Ja,
auch
ja.
Weil, ich meine, das sind zwar mehr Sachen, die Kyrie gesagt hat, aber so Durant strahlt es manchmal auch aus, so mit diesem, alle anderen sind eigentlich Bauern. So, wir sind die wichtigen Figuren und alle anderen,
ja, genau,
sind irgendwie,
ja,
so ein bisschen mehr dafür da, uns irgendwie zu supporten und das zu tun, was wir ihnen sagen. Also, so sollte es idealerweise halt nicht funktionieren. Und es ist halt auch interessant, finde ich, dass dann die beiden Teams, die er jetzt dann nennt, sind ja Franchises, die das so eigentlich nicht mitmachen. Ne? Also gerade Miami natürlich, die ich sag's jetzt nicht, aber deren erstes Free-Agency-Meeting war Udonis Haslem.
Ja,
angeblich. Also ja. Sie sind mit einer Delegation zum direkt zum Start der Free Agency bei ihm vorstellig geworden, um ihn davon zu überzeugen, dass er nochmal eine Saison auf der Bank sitzt und Streit schlichtet und böse guckt und ja, die Leute motiviert und so. Ne? Also das ist halt ein bisschen was anderes. Und auch in Phoenix, da hast du, das ist zwar jetzt nicht über Jahrzehnte gewachsen oder so, aber da hast du ja schon auch irgendwie einen etablierten Kern, da hast du auch einen Coach, der auf jeden Fall das Sagen hat und der auch Ansagen machen kann und so. Das sind ja Sachen, die es jetzt in Brooklyn einfach nicht gab, aber das sind ja Sachen, die es nicht gab, weil Durant und Irving das nicht haben wollten. Deswegen ist es halt interessant, dass das ausgerechnet solche Teams das jetzt sind, wo er dann hin will. Also
vielleicht hätte er auch gern diese Kultur.
Ja, aber warum hat er sie denn dann eingerissen, als er nach
Brooklyn gekommen ist? Ja, stimmt. In Brooklyn gab es eigentlich. Ne? In Brooklyn hatte er eigentlich auch ein Fundament, also auch was Kultur angeht.
War ganz schnell weg, weil der halt andere Ansichten hatte und es gewagt hat, sie dann auch noch kundzutun.
Ja, als Coach. Entschuldigung.
Frechheit.
Wo kommen wir da hin? Wo kommen wir da hin? Also wenn der Coach versucht, seine Vorstellung vom Basketball zu vermitteln. Also weil, keine Ahnung, kannst du den Laden zusperren, wenn wir das gewähren lassen.
Vielleicht können wir auch alle das Team coachen. Eine echte Aussage von Kyrie Irving.
Ja, ja.
I don't really see us having a coach.
Ja, ja.
We can do it all.
Ja. Und dann im Jahr drauf und natürlich auch Front Office und so, ne? Sind wir ja auch. Also, wir wollen ja auch das Team managen eigentlich.
Ja, das ist halt albern. Also, ich meine, vielleicht hat er jetzt auch erkannt, okay, auf die Art und Weise fahre ich es irgendwann gegen die Wand. Das funktioniert halt nicht. Ich brauche doch irgendwie ein Support-System um mich rum. So, da ist bei den meisten Leuten so, dass das so ist. Und dass deswegen halt dann quasi so ein Bedürfnis nach Stabilität und Heat Culture kommt und so zum Beispiel. Aber es ist halt schon irgendwie komisch, weil er ist ja jetzt auch kein junger Spieler. Er hat ja durchaus schon ein bisschen was gesehen in der Liga. Und
ja.
Egal, aber wie gesagt, für mich ist es irgendwie, ich bin sehr gespannt, wo er dann letztendlich enden wird, ob er seinen Wunsch bekommt. Meistens läuft es ja doch irgendwie so, dass die Stars, wenn sie klar formulieren, wo sie hinwollen, dann irgendwie auch doch da landen. Und man denkt immer, das ist doch eigentlich viel zu wenig, aber irgendwie passiert es dann doch. Also mal gucken. Ja. Aber ich finde es irgendwie einfach ein bisschen schade. Also einfach, weil ich Durant so auch seine grumpy, aber ehrliche Art, da haben wir neulich auch drüber gesprochen,
ja, genau,
schon mehr zu schätzen gelernt habe über die letzten Jahre. Und das ist jetzt halt irgendwie wieder sowas, was ich einfach ein bisschen lahm finde.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich bin gespannt. Vielleicht ist es auch, ich meine, es kann natürlich auch, wenn man es irgendwie positiv sieht, es kann natürlich auch sein, dass eine Situation irgendwann einfach zu viele Dinge vorgefallen sind, für die nicht jeder Beteiligte was kann, die sich dann einfach irgendwann so summieren, dass die Situation verfahren ist. Und natürlich im Optimalfall sagst du, nee, wir probieren es jetzt nochmal neu, weil eigentlich ist ja jetzt, man könnte ja jetzt auch nochmal sagen, okay, jetzt ist Stunde Null sozusagen. Ben Simmons fühlt sich hervorragend anscheinend. Sehr schön, trainiert wieder.
Hast du das Bild gesehen, was die Nets gestern gepostet haben von ihm?
Ich habe nur dieses eine gesehen, wo er in der Kabine sitzt mit dem.
Ja, genau,
wo so ein bisschen Mienmarkt sozusagen, ja.
Ja, genau. Das Geile ist, ich habe einen Tweet dazu gesehen, ich habe vergessen von wem, aber da ich gerade auch mal wieder Breaking Bad gucke, habe ich schon sehr gedacht. Er guckt da halt wie Hector Salamanca.
Okay, muss ich tatsächlich gestehen, ich habe Breaking Bad zweimal abgebrochen.
Ach so, okay, dann hast du ihn nicht
auf. Dann schicke ich dir mal einfach eine Szene
vor, dann weißt du auch,
genau,
warum das lustig ist.
aber man hätte ja sagen können, okay, keine Ahnung, Kyrie jetzt, wir haben jetzt nochmal, man hätte sogar sagen können, wir versuchen jetzt nochmal dieses eine Jahr mit Kyries Spieleroption, die ihn ja auch nicht zum armen Menschen werden lässt, und gucken mal, was möglich ist, wenn alle fit sind und wenn das alles so ein bisschen ruhigere Fahrwasser geht. Klar, jetzt ist es aber halt so, das wäre der Optimalfall vielleicht gewesen, jetzt ist es so, es ist vielleicht einfach zu viel vorgefallen, wir sind ja auch nicht bei jeder Diskussion dabei gewesen. Kein Parteigreifen in irgendeine Richtung. Einfach nur, ich kenne die Situation nicht. Und jetzt will er halt weg. Jetzt bin ich gespannt, wo es hingeht. Ich meine, keine Ahnung, Miami ist ja auch so ein Ding. Bam Adebayo können sie, solange Ben Simmons da ist, in Brooklyn nicht ertraden. Weil wegen dieser Designated Rookie Extension, da darfst du nur eine haben. So.
Genau, darfst du für eine
Trade. Ja, oder darfst du für eine Trade. Oder darfst du nur eine unter einem Team. Ich weiß nicht. Aber,
oder nee, für eine Trade. Das bezieht
genau.
sich auf Trades.
Ja, genau. Genau. Und sie haben ja Simmons ertradet. Ja gut, was hat Miami? Keine Ahnung, Tyler Hero und Gabe Vincent und Picks oder...
Ja, und Duncan Robinson und Kyle Lowry, damit die Verträge passen und so.
Das ist ja, nicht, aber ist das also macht es das für Brooklyn wirklich fett? Oder geht Ben Simmons dann natürlich, keine Ahnung, für Vooch? Dann wäre es auch wieder, dann hätte Länge, weißt du?
Nee, also Miami, solange Ben Simmons bei Brooklyn ist, muss Miami eigentlich Jimmy Butler auf den Tisch legen, damit es irgendwie spannend wird.
Ja. Macht Miami Frage. Das?
Ja, weiß ich nicht.
Würdest du es als Pat Riley machen? Halt ich meine, Durant ist der bessere Spieler, ne?
Klar, Durant ist der bessere Spieler. Deswegen, aber.
Durant passt also
wenn,
auch ein bisschen,
wenn Durant mir vorher versichert, ja, okay, ich lasse mich coachen. Ich habe Bock, doch nochmal irgendwie so in einer richtigen Franchise zu sein, wo ich der beste Spieler bin, aber wo ich nicht irgendwie alles entscheide, sondern wo mich halt Leute auch herausfordern und ich dann nicht sage, oh, die haben mich disrespected, ich will wieder weg. Dann wahrscheinlich schon, aber wenn ich diese Versicherung nicht habe, dann weiß ich nicht, ob ich da jetzt Bock drauf hätte. Aber ich meine, das meinte ich auch vorhin, diese Diskussion kann im Moment eigentlich fast jedes NBA-Team führen, was einen guten Spieler hat, ne? Wo man so denkt, okay, Durant ist besser, aber vertraue ich Durant? So, ja, schwierig.
Ich meine, da ist auch die Frage, aber wie viel Kyrie-Wahrnehmung färbt noch auf Durant ab? Also klar, ich meine, die jetzt einen Trade zu fordern, wie du sagst, ist natürlich ein Problem in Anführungszeichen für sich selbst und drückt ja auch was aus für sich selbst. Trotzdem, wenn du die beiden trennst sozusagen, bekommst du dann und die Situation nicht so, ich meine, in Golden State muss man sagen, war die Situation auch einfach speziell. Also ich meine, Steph ist halt einfach, keine Ahnung, sie könnten ihn wahrscheinlich zwischen Oakland über die Bay Bridge bis nach San Francisco 50 Statuen aufstellen und keinen wird stören, so ungefähr.
Weißt du, auch zu Recht.
Ja, eben, genau. Genau, deswegen meine ich ja. Also es ist halt eine sehr, sehr spezielle Situation und war für Durant, glaube ich, auch, oder könnte ich mir vorstellen, auch mit, in Verbindung mit diesen ganzen öffentlichen Diskussionen dann von wegen, ja, keine Ahnung, Ringchaser und eigentlich hat er, also so eine richtige Meisterschaft hat er eigentlich noch gar nicht gewonnen, in dem Sinne, jetzt extrem formuliert, dass das für ihn schwierig war. Deswegen, wie ist es, wenn Durant quasi einfach in eine normale Situation kommt und da, ja, da halt einen Titel gewinnen will? Und eben nicht mit dem, nicht im Sinn, okay, mit meinem besten Spieler zusammen leite ich jetzt die Franchise so. Weißt du, wie ich meine? Keine Ahnung. Ja. Dann kannst du ja als Team dann auch überlegen und dann schwierig. Wo jetzt mal ganz anders, wo säst du? Gibt es ein Team, bei dem du ihn gern säst? Wenn du hast Toronto schon gesagt, die sind ja auch bekannt dafür, Superstars zu traden und dann schnell mal einen Titel zu holen. Oder hast du sonst jemanden, wo du ihn interessant fändest?
Sportlich fände ich New Orleans wahrscheinlich ganz interessant. Ich meine, das beste Team der Liga würde entstehen, wenn er nach Memphis geht.
Mhm.
Das wäre natürlich was. Sonst. Ich glaube eigentlich, das ist es fast schon. Es ist halt irgendwie ein bisschen komplizierte Situation, weil das Team muss ja einerseits gut und tief besetzt sein und andererseits auch genug Assets haben, damit es halt was abgeben kann und trotzdem halt auch noch gut sind. Also damit man nicht wie früher, als die Knicks für Carmelo Anthony getradet haben, eigentlich alles abgibt, warum jemand zu dem Team möchte.
Das bringt ja
nichts. Die Knicks könnten natürlich mit ihm ein neues Superteam, Jalen Brunson, Kevin Durant machen, wenn sie Barrett und Randall anbieten.
Es wird oben die Frage, wie heiß die Nets auf vor allem Randall sind.
Ja,
nach der letzten Saison.
Das ist auch nur semi-ernst gemeint. Nee, ich weiß nicht. Also eigentlich ist es das fast schon, was mir jetzt so spontan einfällt, wo ich denke, das sieht dann nice aus. Irgendwie diese ganzen komischen Lakers-Szenarien, die ESPN einfach vertraglich zugesichert hat, den Lakers, dass sie ins Spiel bringen müssen, die sehe ich jetzt nicht so richtig. Also, es kann sein, dass Kyrie irgendwie seinen Weg dorthin findet, aber sonst. Ja. Halt, warum nicht die Buletten? Warum nicht Cleveland?
Ja, ich keine Ahnung, also
Cleveland in den auf den Spuren von LeBron James, wie seine gesamte Karriere über. Okay, das war ein Witz. Aber Denver wäre natürlich krass, aber Denver hat, glaube ich, nicht genug abzugeben.
Ja. Zumindest nicht genug Sicheres abzugeben.
Ja.
Wenn du sagst,
außerdem wäre er da dann wieder wütend, weil die Leute Jokic mehr lieben.
Ach, ich weiß es doch auch nicht.
Ja, aber es wird jetzt auch von mir schon wieder zu viel Durant Slender, es tut mir leid, aber ich bin etwas genervt.
Aber wenn er auf der Suche nach Anerkennung ist, ich meine, wo bekäme mehr Anerkennung, wenn er die Franchise, die zuletzt Michael Jordan zu absoluten Höhen geführt hat, zurück auf den Thron führen würde?
Bei den Knicks, weil das halt seit 60 Jahren niemand.
Ja, bei den Knicks ist es unrealistisch, weißt du? Man muss ja auch ein bisschen. Ach, weil ich meine, keine Ahnung, also wenn du, ich habe keine Ahnung, ich habe mich jetzt überhaupt nicht in die Tiefe mit irgendwelchen Cap-Implikationen und so, aber wenn, nehmen wir mal an, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es geil fände, ich weiß nicht, ich meine, ich finde die Moves der Bulls bis jetzt auch nicht so richtig, ich bin gespannt, was noch kommt, aber wenn du wirklich sagst, Levine Sign and Trade plus Picks, klar, plus vielleicht Vucs auslaufender Vertrag, nicht, dass es das fett macht, plus meinetwegen Ayo, vielleicht Pat, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich sie abgeben wollen würde, aber wer siehst du dann irgendwann so ein Paket zusammenkommen, dass du sagst, okay, die Bulls, die brauchen dann natürlich noch wieder irgendwie ein Center, ich meine, Drummond wird es dann, vielleicht will er auch mit Drummond wieder zusammenspielen, wer weiß. aber macht es jetzt nicht fett, aber grundsätzlich so ein Paket, wo du sagst, nicht uninteressant.
Also ich fände ein Paket aus Levine plus Pat Williams plus irgendwie unter Umständen noch Picks und so, je nachdem, wie genau das dann mit den Picks aussieht, aber könnte für mich interessanter werden als ein Paket aus Ayton und Bridges, muss ich schon sagen. Also ja. ganz schlecht fände ich das jetzt nicht.
Ja, also ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es...
Ja, ich weiß, du würdest Pat Williams auch nicht straight up für Kevin Durant traden, aber
ja.
du triffst ja auch nicht diese Entscheidung.
Zum Glück. Weißt du auch, als wir damals bei Spox noch diesen eigenen Mock-Draft gemacht haben, weißt du, wo uns aber auch jeder ein Team hatte und ja. Dann quasi, genau, ich habe keinen Deal eingefädelt, weil ich also damals schon mich nicht wirklich von jemandem trennen konnte beim Bus. Und es war nicht die rosigsten Zeiten. Deswegen. Ja. Nee, wir sind gespannt. Wir warten einfach ab und schauen, was passiert und schauen, welche Gerüchte noch so aufkommen. Und genau. Damit könnten wir noch mal kurz so ein bisschen zur Free Agency kommen, oder? Was so passiert ist in den letzten paar Stunden. Ah ja, beziehungsweise nein. Es gab ja einen Trade. DeJounte Murray. Mehrere. Also nee, aber einen großen meine ich. Also einen. Ja. Wusch. DeJounte Murray an der Seite von Trae Young. Shit just got real, hat Trae Young in die sozialen Medien hinaus posaunt. Und dafür Danilo Gallinari Richtung San Antonio, auch direkt gewaved. Jetzt großer Kandidat in Chicago für einen Teil der Mid-Level-Exception. Die einen anderen Teil Richtung Andre Drummond. Auch in Boston Kandidat. Vielleicht ganz kurz dazu, wärst du traurig, wenn die Bulls Boston ihn weg, Gallinari wegnehmen oder wie?
Kommt drauf an, wen Boston dann stattdessen nimmt. Also die erstickende Defense spielt man mit ihm, glaube ich, nicht. Deswegen wäre er jetzt nicht zwingend mein Wunschspieler. Gleichzeitig Leute, die werfen und sogar ein ganz kleines bisschen Self-Creation mitbringen können, von der Bank bringen, ist natürlich auch immer keine schlechte Option. Deswegen, also, es kommt einfach immer drauf an, was der Ersatz ist.
Ich glaube halt, das ist halt so ein Ding, ich könnte mir halt vorstellen, in Boston sind seine defensiven Schwächen etwas besser zu kaschieren als in Chicago.
Das könnte ich mir auch vorstellen, tatsächlich.
Also, das wäre vielleicht so ein Ding. Aber wir wollten eigentlich über DeJounte Murray und die Atlanta Hawks und Trae Young sprechen. Genau, dazu noch zwei First-Rounder.
Drei
First-Rounder, genau. Zwei relativ späte, was durchaus ja Sinn ergibt, ne?
Jupp. Zumal sie ungeschützt sind.
Komplett, was auch eher selten vorkommt. Und ein Pick-Swap, ne? Oder zwei Pick-Swaps, sorry.
Dazwischen gibt es noch einen Pick-Swap, also 2026. Ja. Die Picks sind 25, 27.
Und das sind die
eigenen von Atlanta. Und dazu gibt es noch den, ich glaube, Top 16 Geschützten von den Hornets jetzt im nächsten Jahr.
Ah, genau. Ganz simpel mal für dich, ist es der Gegenwert okay? Findest du es ein bisschen viel? Bist du überrascht, dass jetzt nur ein Spieler kam, der quasi Salaries matcht oder beziehungsweise der quasi direkt entlassen wird? Oder?
Ich finde, für San Antonio ist es ein super Gegenwert. Also einfach, weil diese Pick-Kompensation sehr hoch ist und weil dadurch natürlich auch der eigene Pick im kommenden Jahr höchstwahrscheinlich sehr, sehr gut sein wird. Also das ist ja dadurch das quasi das beste Asset. Und darum geht es ihnen ja. Also im Prinzip, die haben jetzt das dadurch sehr offen kommuniziert, dass es ihnen um Tanking geht und nicht um irgendwas sonst. Und deswegen hat das auch mehr Sinn gemacht, dann Gallinari zu nehmen, den man halt auch direkt wieder los wird, als jetzt zum Beispiel John Collins zu holen, der einen langen Vertrag hat, der natürlich ein besserer Spieler ist, aber den du jetzt gerade vielleicht nicht unbedingt gebrauchen kannst.
Ja.
Und von daher fand ich das aus Sicht der Spurs eigentlich ein Deal, den du halt machen musst. Auch wenn man so auf den ersten Moment vielleicht denkt, okay, der ist gerade All-Star geworden, der ist erst 25, so, das ist ja eigentlich ein Top-Asset. Aber wenn man nicht der Meinung ist, dass das zwingend ein Max-Player ist und also die Meinung würde ich teilen, wenn sie sie haben, dann, dann ist es eigentlich fast unschlagbar, wenn du halt so viel für den zurückbekommen kannst.
Ja, man muss, ich meine, die Extension wäre in 2 Jahren, ne, bei Murray. Und wenn du halt, ja, die Spurs sind noch ein bisschen weit weg. Für die Hawks wiederum ergibt es schon Sinn, so einen Spieler zu holen. Aber viel, findest du, die Hawks haben viel zu viel abgegeben? Also an Picks? Also gerade wenn du sagst, die Picks sind auch halt nicht so in den nächsten 2, 3, 4 Jahren oder in den nächsten 2, 3 Jahren, wenn sie halt quasi relativ sicher gut sind, sondern halt erst ein bisschen später, wo du halt einfach noch nicht planen kannst? Oder ist es für dich auch zu sagen, die Hawks haben ja irgendwie zumindest mal einen Partner, der Trae Youngs defensive Schwächen mit kompensieren kann im Backcourt, der auch ein bisschen Ball trägt, also wie es genau passt, sprechen wir gleich noch drüber, aber der ein bisschen Creation übernehmen kann, mit dem Trae Young vielleicht Offball spielen kann und so. Ist es dann vielleicht auch okay, wenn man ein Paket anbietet, bei dem man sagt, war vielleicht ein Ticken zu viel, aber könnte sich hintenrum auch auszahlen? Oder wie siehst du es?
Ja, ich bin da so ein bisschen dazwischen sozusagen. Ich glaube, final bewerten kann ich es auch erst, wenn ich weiß, wie sie jetzt den Kader rundherum noch quasi austarieren. Also was jetzt noch folgen wird. Haben ja jetzt noch einige Leute, die angeblich Trade-Kandidaten sind. Also Collins sowieso, aber auch Hörter und Bogdanovic, könnte was passieren und so. Deswegen mal schauen. Aber grundsätzlich finde ich, es ist viel und es ist kein idealer Deal, weil er auch nicht der ideale Partner neben Young ist, aber er deckt schon viel ab, was sie brauchen, und er ist jemand, der das Team halt durch seine Ankunft, glaube ich, sofort besser macht. Mhm. Und deswegen, sie sind halt in so einer Situation, wo sie unbedingt den nächsten Schritt nach vorne machen wollen, dadurch vielleicht auch ein bisschen weniger Geduld an den Tag legen, als es ratsam wäre, aber manchmal musst du das auch machen, und deswegen, ich bin irgendwie so ein bisschen dazwischen. Ich kann den Move verstehen, ich finde es auch nicht schlecht, ihn zu holen. Gleichzeitig weiß ich auch nicht, ob es vielleicht besser gewesen wäre, auf einen noch besseren fit zu warten, aber wenn du den halt nicht kriegst, dann ist auch blöd.
Ja.
Und insofern,
wie wir alle wissen, ist perfekt der größte Feind von sehr gut.
Genau, und in dem Fall wäre es, glaube ich, der größte Feind von ganz gut, nicht sehr gut. Ja. Aber mal schauen. Also ich glaube, es kann sie als Team schon eine Ecke besser machen, auf jeden Fall.
Ja. Wo siehst du denn, also ich meine, ich habe es ja gerade schon gesagt, also dass da ein guter Verteidiger kommt, an der Seite von Young, der auch eine gute Länge mitbringt, gute Wingspan mitbringt, der auch Point-of-Attack-Defense mitbringt, ist ja per se schon mal irgendwie sinnvoll. Offensiv hast du einen zweiten Ballhändler. Ich habe auch, Kevin O'Connor hat auch die Stats gepostet. Ich habe es mir selbstverständlich nicht aufgeschrieben. Wie Young aus dem Catch-and-Shoot irgendwie spielt. Die Konversation so rund um den Trade war ja auch, okay, wie viel Steph Curry ist denn wirklich in Trae Young? Nämlich nicht nur, ich werfe vom Logo, sondern auch, ich bewege mich um Blöcke und habe auch Bock drum und habe auch ein Gefühl drum, dafür, Bock drum, Bock drauf und ein Gefühl dafür, so,
ja.
Nur um Blöcke rum. Also habe auch ein Gefühl dafür und versucht es dann auch zu nutzen, wenn da jemand ist, der auch noch so ein bisschen kreieren kann, das wäre jetzt interessant, wenn es funktioniert, sicherlich gut. Trae Young schafft damit auch Platz für DeJounte Murray, dessen Dreier nicht so gut ist, da ist dann wiederum die Frage, was macht Murray mit dem Spacing? Siehst du bei, ich meine, du hast ein bisschen mehr Spurs vielleicht gesehen in den letzten Jahren als ich. Siehst du bei Murray auch jemanden, der selber Offball spielen kann? Nicht wie Gary Payton zum Beispiel als extremer Cutter, aber zumindest so ein bisschen was Cutting angeht, vielleicht so ein bisschen da was bringen kann? Oder wie würdest du Murray Offball einschätzen?
Ich glaube, es würde ihm nicht schaden, wenn er sich Gary Payton nochmal ein bisschen angucken würde, weil, also, er hat ja die Athletik, er hat auch die Länge, um eigentlich auch ein dynamischer Cutter zu sein. Er hat es jetzt aber nicht so viel bei den Spurs bisher gezeigt. Und es ist natürlich aber auch ein bisschen schwer zu sagen teilweise, ob das daran liegt, dass er es nicht kann oder dass es halt einfach nicht seine Rolle war, weil die Spurs nicht so viele Ballhandling-Optionen jetzt neben ihm hatten, natürlich. Ne? Also deswegen wird es auch interessant, wie die Spurs nächste Saison Offense laufen. Also die holen bestimmt auch noch jemanden, aber Stand jetzt haben sie einfach 30 Shooting Guards, aber keinen so richtigen klassischen Ballhändler. Also da muss wahrscheinlich auch noch was passieren. Aber egal, also wegen Murray. Ich glaube, dass die körperlichen Fähigkeiten schon da sind. Und er muss es aber, glaube ich, lernen. Also das wird auch einfach eine Herausforderung für die Hawks sein, die Offense da so ein bisschen auf eine Art und Weise, glaube ich, zu diversifizieren. Dass man seine Stärken halt einsetzen kann und dass man auch Young halt mehr Offball einsetzen kann, weil, also, Young hat letzte Saison 48% seiner Catch-and-Shoot-Dreier getroffen. Das ist absurd gut. Er hat aber auch kaum welche genommen. Also kaum mehr als einen pro Spiel, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist halt insgesamt dann einfach relativ wenig. Und er hat so grundsätzlich diese Fähigkeit, aber was man vielleicht ein bisschen mehr in Frage stellen kann, ist, hat er die Bereitschaft auch regelmäßig, wenn er den Ball nicht hat, in Bewegung zu bleiben? Das ist ja das, was Curry macht und wo auch, ich weiß nicht, ob du das gehört hattest, Steve Kerr war neulich im Lowpost und meinte da halt auch, dass er glaubt, dass es halt da eine große Hilfe für Curry ist, dass er am College halt teilweise Shooting Guard war und eh nicht den Ball in der Hand hatte und das halt lernen musste, sich freizulaufen. Das musste halt Trae Young nicht. Der hatte schon immer den Ball in der Hand und hat läuft in der NBA mehr Pick and Roll als jeder andere. Und also er ist ja auch überragend gut da drin. Das ist ja nicht das ist ja in Wirklichkeit kein großer Kritikpunkt oder so, weil die Hawks ja auch letzte Saison wieder die zweitbeste Offense der Liga hatten. Also es ist ja nicht so, dass das nicht funktionieren würde. Es macht sie halt nur so ein bisschen schwer, bisschen leichter auszurechnen, glaube ich, wenn man sich dann richtig drauf vorbereiten kann, was die Heat ja dann zum Beispiel getan
hat. Ja, genau. Ja.
Und deswegen ist es halt schon wichtig, dass man diese Komponente halt zusätzlich auch noch mit reinbekommt, dass Young, wenn er den Ball nicht in der Hand hat, A, dass die Offense dann nicht stirbt, weil halt kein anderer irgendwie Dynamik reinbringt. Und ich glaube, da hilft Murray schon sehr. Also auch wenn Young auf der Bank sitzt, aber teilweise dann halt auch, wenn Young auf dem Feld ist. Und dann hängt es aber halt einfach auch davon ab, wie schafft es Trae halt, seinen Wurf und diese Fähigkeiten, die er da hat, gewinnbringend einzusetzen, wenn er den Ball dabei nicht selber dribbelt, sondern wenn er halt Aufmerksamkeit auf sich zieht und dadurch Raum für Murray schaffen kann. Das kann theoretisch schon gehen, aber sie müssen dafür halt, also beziehungsweise Trae muss sich da halt einfach ordentlich was draufpacken in seinem Spiel, was er bisher einfach nicht so gezeigt hat. Das kann durchaus, also das kann er durchaus tun, glaube ich, aber man muss es halt erstmal sehen.
Ja, das ist wahrscheinlich einfach das. Also es gibt jetzt irgendwie so gefühlt eine naheliegende Blaupause und jetzt ist halt die Frage, ob es funktioniert, ob es, ich meine, ja, Curry hatte den Vorteil, wie Curry erwähnt hat im Blaupause. Die Frage ist, keine Ahnung, hat Young vielleicht hat ja Young ein Gefühl dafür und bis jetzt war er nicht in der Situation, in der er es gebraucht hat oder vielleicht auch hat er nicht die passenden Mitspieler, mit denen er auch gesagt hat, dass er es laufen kann oder laufen will. Und jetzt ist halt, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist halt
so ein bisschen die Frage, ne? Weil theoretisch hatte er sie ja in Bogdanović und Hörter auch, ne?
Also das sind Leute, stimmt, das ist auch wieder recht,
auch das ein bisschen machen können, aber es hat also mit einigen Ausnahmen nie so richtig konstant jedenfalls funktioniert. Ja,
stimmt.
Deswegen wir sind gespannt. Mit kritischem Blick drauf, aber es könnte funktionieren.
Es könnte funktionieren. Zumal man ja sehen muss, was noch so passiert in Atlanta. Also, ob John Collins geht, wer dann kommt, sollte John Collins gehen. Ob da noch irgendwas Größeres kommt. Also fertig sind sie ja scheinbar.
Damit wir weiter jedes Mal darüber debattieren können, warum hassen die Leute John Collins?
Ja, stimmt. Ich habe gestern übrigens, Bulls-Podcast gehört von CHGO. Das ist früher, also die Jungs von Lockdown Bulls sind da jetzt mittlerweile, also Matt Peck, mit dem wir letztes Jahr im Interview hatten und Big Dave Watson. Und Dave Watson meinte ihm er findet zum Beispiel bei Collins, also guter Shooter, kann mittlerweile verteidigen, spielt hart, aber er findet halt, es gab halt so Momente, in denen er einfach nicht so richtig spielbar war für Atlanta. Und dass er jetzt nicht der highest IQ-Guy ist sozusagen. Und deswegen würde, weil die Bulls ja auch mit ihm in Verbindung gebracht wurden, deswegen wäre er nicht sicher, ob er ihn jetzt wirklich holen würde in Verbindung mit dem Vertrag. Siehst du das ähnlich? Ist es für dich ein Argument gegen Collins oder findest du, es passt eigentlich gar nicht so richtig?
Ich finde, dass er also defensiv definitiv nicht der cleverste Spieler ist. So, da hat er sich schon verbessert, da hat er auch dazugelernt, glaube ich, aber da neigt er schon gelegentlich zu nicht so guter Aufmerksamkeit. Und, und offensiv finde ich aber eher, dass es so ein bisschen mehr Systemfrage so ein bisschen ist und dass die Hawks ihn teilweise ein bisschen zu wenig eingebunden haben. Weil wenn er den Ball hatte, war er eigentlich auch letzte Saison, wenn ich es richtig im Kopf habe, total effizient. Und es ist also jemand, der echt viele Skills hat und dir offensiv echt viel geben kann. Ich hatte das Gefühl, dass er oft ein bisschen wenig davon nur zeigen kann. Aber ich würde das, also auch, dass er nicht spielbar war, würde ich jetzt nicht zwingend unterschreiben. Es ist zwar gelegentlich vielleicht mal so, dass ein anderer Big mal eine bessere Option ist und man halt insgesamt klein spielen will. Aber also dem fallen ja alle Bigs irgendwann mal zum
Opfer. Ja, das stimmt.
Nicht zu schlechten Spielern.
Das stimmt. Er hat zumindest diesen On-Ball-Hustle defensiv mittlerweile. Also es war ja am Anfang war er ja wirklich Minusverteidiger, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber er hat zumindest halt so, ich meine, es gab ja die Serie gegen Milwaukee 2021, in der er auch Giannis teilweise verteidigt hat, bis Giannis sich sein Knie gebrochen hat, um dann kurz später wieder zurückzukommen. Aber ja, also ich bin gespannt, was, also ich meine, es wird ja auch rund um die Liga gesagt, dass das, da, also, das, die Spekulation ist ja auch, dass Hawks-Fans nicht begeistert sein dürften mit den Spielern, die zurückkommen, sollte Collins getradet werden. Und dann ist irgendwann auch die Frage, ja, lohnt sich es ihn dann zu traden? Oder, weiß ich nicht, versuchst du ihn so ein bisschen ins Schaufenster zu stellen vielleicht? Also auch, vielleicht auch, und findest vielleicht dabei sogar was und denkst auch immer, vielleicht müssen wir ihn gar nicht traden. Keine Ahnung. John Collins ist ein Mysterium.
Ja, Collins Watch geht weiter auf jeden Fall.
Collins Watch geht weiter. Dann lass uns doch mal jetzt noch ganz kurz wirklich so ein paar Sachen besprechen, die die letzte Nacht waren, oder?
Ja.
Also vielleicht kurz Verlängerungen. Bisschen überrascht war ich, Oladipo, 2 Jahre in Miami, nicht überrascht, weil es nicht passt, sondern weil er vorher irgendwie groß spekuliert wird, dass er eigentlich gern irgendwo anders, eventuell irgendwo anders hin will. Nee, ne? Bleibt. Bobbele bleibt auch. Jetzt 4 Jahre, 49 Millionen. Tyus Jones bleibt, 2 Jahre, 30 Millionen. Anthony Simons, was ihr vorher schon kurz gesagt habt, bleibt auch bei den Blazers, 4 Jahre, 100 Millionen. Chris Boucher und Thaddeus Young bei den Raptors. Einer 3 Jahre, der andere 2 Jahre. Gary Harris wäre natürlich auch interessant gewesen für das eine oder andere Team, bleibt in Orlando. Hat sich von den Verlängerungen irgendwas überrascht oder war es dann am Ende so, ja, okay, irgendwie hätte sein können, dass sie wechseln, aber die Wahrscheinlichkeit war jetzt für dich nicht so groß?
Überwiegend Letzteres. Also bei Harris ist es halt einfach eine relativ große Zahl. Ich glaube, sonst hätten den auch Contender haben wollen, aber ja. Für 13 Millionen im Jahr ist es halt einfach schon eine stolze Summe über der Mid-Level-Exception und dann ein bisschen schwieriger. Nee, ansonsten haben mich eigentlich die meisten Sachen nicht groß überrascht. Ich fand so, dass das Volumen, was Lou Dort bekommen hat, 5 Jahre, 87,5 Millionen, finde ich ganz schön sportlich. Ja. Aber ich bin ja ein Freund von ihm, deswegen passt das schon.
Ja.
Und dass Milwaukee Wes Matthews anscheinend fürs Minimum nochmal halten konnte, finde ich ziemlich nice Deal. Dass Detroit 37 Millionen für 3 Jahre Marvin Bagley gezahlt hat, überrascht mich ein bisschen, weil es echt ganz schön viel ist, dafür, dass er irgendwie noch nicht so viel gezeigt hat und dass sie jetzt im Frontcourt ja eigentlich ziemlich viele Leute haben, aber ja. Mal gucken. Also richtig böse bin ich deswegen jetzt auch nicht. Sie haben ja auch einfach Capspace und irgendwas kann kannst du damit erstmal machen und vielleicht entwickelt er sich ja doch. Also das Talent sehe ich da schon auch nach wie vor.
Ja, vielleicht auch so ein bisschen einfach nochmal sich Zeit geben und dann auch gemeinsam mit Kate, dass da vielleicht dann irgendwie auch eine gewisse Dynamik, gemeinsame Dynamik entsteht, wer weiß. Also, das da. Ja, sonst, ne. Wechsel. Jalen Brunson, haben wir eigentlich am Mittwoch durchgekaut, ist jetzt tatsächlich ein Nick, 4 Jahre, 104 Millionen. Und Isaiah Hartenstein, mein Wunschspieler für die Bulls, auch bei Knicks, 2 Jahre, 16,3 Millionen. Ist das für dich so ein bisschen ein Fingerzeig Richtung Mitchell Robinson oder ist Hartenstein der Backup und Robinson quasi der Chefe?
Könnte beides passieren. Kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, wie viel Mitchell Robinson fordert.
Ja.
Ich glaube, dass Hartenstein eigentlich ganz gut in der Backup-Rolle aufgehoben ist, aber vielleicht geht auch mehr. Mal schauen.
Ja,
das ist halt einfach ein zusätzliches Druckmittel, weil der ewige Taj ist ja auch noch da.
Ja, stimmt, der ewige Taj. Aber da wurde auch spekuliert, dass sie ihn eventuell noch, es ist ja nicht garantiert, also dass sie ihn eventuell noch entlassen und er damit.
Phipps ist da.
Phipps, ja, stimmt. Dann, und das, Loyalität. Deswegen ist Phipps auch mein Mann eigentlich. Ja. Loyalität. So. Ja, Hartenstein, keine Ahnung, wäre in größerer Rolle durchaus interessant. Ich meine, seine abgesehen von den Foul-Zahlen, seine per 36 Numbers waren ja nicht schlecht und halt eben gerade was so gegnerische Percentage am Ring angeht, wenn er verteidigt hat, war eigentlich in ziemlich hohen Sphären. Ich weiß gar nicht, ob da quasi Giannis und Ding mit.
Er war einer der besten der Liga tatsächlich
letztes Jahr. Also von daher, ich bin gespannt, ob er eine größere Rolle kriegt und wie es dann halt aussieht. Also auch, also in beide Richtungen. Aber ja, ich finde es schade. Also ich hätte ja lieber Hartenstein gesehen als Drummond.
So, ich dachte Hartenstein statt Durant.
Aber auch das.
Ja, sag mal kurz was zu Drummond.
Erste Reaktion. Alter, echt? Also erste Reaktion, es war echt, ich war auch echt kurz ein bisschen, ich war tatsächlich kurz ein bisschen schlecht gelaunt. Also weil ich mir dachte, okay, du hast einen Center, der defensiv nicht wahnsinnig mobil ist, der sich, den du dir in einem Playoff-Setting rauspicken kannst. Und du holst dir einen Center als Backup, der defensiv nicht wahnsinnig mobil ist, den du dir in den Playoffs rauspicken kannst. der noch dazu in Klatschsituationen unfassbare gut 46% von der Freiwurflinie trifft. Also aka eigentlich fast nicht spielbar ist. Keine Ahnung, vielleicht spielst du dann sowieso ganz anders. Also das war so meine erste Reaktion, weil ich mir dachte, okay, eigentlich hätte ich gern als Backup-Center, war ja auch so ein bisschen spekuliert worden, Hartenstein, Mo Bamba, also nicht, dass ich jetzt unbedingt Mo Bamba gern gehabt hätte, aber weißt du, wie ich meine, es waren halt eher so ein bisschen mobilere Bigs einfach, die vielleicht auch halb switchable sind oder zumindest halt nicht, oder zumindest ein bisschen mehr Athletik mitbringen, so, und halt, ne, Beweglichkeit. Ja, dann denke ich mir, okay, Drummond, was bringt der Drummond? Drummond bringt der Rebounding, hat auf jeden Fall gefehlt letztes Jahr. Das ist schon mal gut. Drummond ist grundsätzlich auch einer, der war auch letztes Jahr einer der besseren Backup-Center der Liga. Von daher macht es schon irgendwie Sinn. Ich hätte ihn halt nur gern einfach in einem anderen Setting gesehen. Also weißt du, ich hätte gern für die Bulls einen anderen Typ Backup-Center gehabt als Drummond. Wäre jetzt so mein Gedanke gewesen. Du hast, wenn die Bulls-Defense wirklich so ist, wie sie am Anfang war, nämlich, dass die Point-of-Attack-Defense bestimmt, dass gut rotiert wird, dann, und da ist ganz wichtig, dass Lonzo zurück ist, da ist auch wichtig, dass Levine wieder fit ist, weil man defensiv schon auch gemerkt hat mit seinem Knie, es ist einfach eingebrochen seit diesem Golden State-Spiel, in dem er raus musste, kannst du die beiden Center besser beschützen. Es ist halt scheiße, dass du jetzt zwei, also finde ich jetzt, dass du zwei Center hast, die du beschützen musst. Deswegen, mein Gott, es ist solide. Er gibt dir Rebounding, er gibt dir, also passt schon. Ich bin halt gespannt, was noch kommt. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, also Gallinari, das Ding ist halt so ein bisschen, das ist jetzt die Spekulation, dass sie versuchen, Gallinari und Drummond quasi in diese Mid-Level-Exception mit reinzubringen, um dann auch Tax zu sparen. Klassischer Reinsdorf-Move.
Ja.
Weil mit der vollen Mid-Level-Exception wären sie Taxpayer gewesen. Das ist jetzt halt wieder so ein Ding, ja okay, wir machen einen Schritt oder zwei Schritte, und wollen aber nicht weitergehen so richtig. Oder machen dann nur einen halben Schritt. Und dann irgendwie, aber der halbe Schritt bringt uns halt leider nicht auf die nächste Leiterstufe, sondern wir stehen dann irgendwie so, wir wackeln dann irgendwie so ein bisschen. Und vielleicht müssen wir dann, weil wir auf einem Bein stehen, müssen wir dann zwei Stufen nach unten, weil die anderen dann irgendwie auf einmal, weißt du, sich verbessern und so. Deswegen, keine Ahnung, vielleicht hinten raus, wenn dann Gallinari käme, dann hast du natürlich ein bisschen mehr Shooting von der Creation von der Bank. Nicht schlecht, Länge. Defense hast du halt immer noch ein Problem. Also, und dann weiß ich nicht, wie sie mit Dalen Terry planen. Glaube ich jetzt auch nicht, dass er jetzt die ganz großen Minuten bekommen wird am Anfang. Aber wie gesagt, wer weiß, ich glaube bei den Bulls, wenn was passiert, eher Richtung Trade als Richtung, also als Signings. War es ja irgendwie so ein bisschen klar. Sie haben halt diese Mid-Level-Exception und so, aber so 100% glücklich bin ich mit Drummond, glaube ich nicht. Es sind zwei Jahre, und das zweite Jahr ist eine Player-Option. Frage ich mich auch, warum es eine Player-Option ist. Aber ja. Ich weiß nicht, siehst du es irgendwie anders oder hast du irgendwie den Spieler-Drummond, verpasse ich irgendwas beim Spieler-Drummond, was vielleicht noch interessant wäre? Oder?
Nö.
Danke. Okay.
Nee, wir haben gefühlt auch über die letzten ein, zwei Jahre genug über Andre Drummond geredet. Ja. Wir wissen, was er bringt, wir wissen auch, was er nicht bringt. Und ich meine, das Center-Problem bei den Bulls ist er immer noch nicht, aber darüber haben wir auch genug geredet. Das Ding ist, also wenn du so viel in die Position steckst, dann hättest du natürlich lieber einen, der auch am Ende des Spiels draufbleiben kann, wenn, ja. Und der ein renommierter All-Star ist. Das ist das Problem. Nicht Andre Drummond ist das Problem. Aber es hätte auch schlimmer sein können.
Die
Bears haben 20 Millionen für 3 Jahre JaVale McGee ausgegeben.
Ja.
Ist auch ein bisschen crazy.
Ja, aber passt er nicht rein irgendwie?
Doch, er passt rein, aber das ist viel zu viel Geld für den Center. Wenn du 11 Millionen für Dwight Powell auch noch bezahlst, der eigentlich die gleiche Rolle spielen soll. Ja. Und McGee ist besser, also McGee gibt ihn schon mehr, passt da besser rein. Vielleicht werden sie Powell auch wieder los, aber irgendwie, ich verstehe halt diese Not nicht, wenn man, also auch bei McGee über die letzten Jahre sieht, der hat halt meistens zum Minimum gespielt, weil einfach es so Center seiner Art im Prinzip zu viel gibt und das halt einfach nicht so viel wert ist. Deswegen 3 Jahre, 20 Millionen hat mich da schon ein kleines bisschen überrascht. Hätte ich gedacht, die Ressourcen, und Dallas hatte ja nicht viele davon, hätte man auch lieber in was anderes stecken können.
Ja, gebe ich dir recht. Sie haben ja, zumal sie ihn selber ja so ein bisschen in den Playoffs ihm seine Grenzen quasi aufgezeigt haben und er dann auch nicht mehr so richtig spielen konnte am Ende der Serie, ne?
Ja.
Also, aber ja, trotzdem, ich meine, sie haben so ein bisschen Länge gebraucht, sie haben Rim Protection gebraucht und das bringt er ihnen jetzt erstmal so kurzfristig. Und von daher finde ich es jetzt, ja, den Spieler zu holen, finde ich, ergibt irgendwie Sinn, aber wie du sagst, vielleicht ein bisschen viel. Ich meine, wir sind am Anfang der Free Agency. Es wird noch viel passieren. Von daher ist es schwer. Also wir müssen es ja in einem Vakuum betrachten quasi. Aber wir sollten zumindest mal noch so eine Schleuse in diesem Vakuum belassen, um dann noch was anderes, um es zu öffnen zu können, was für den Fall, dass noch irgendwie was passiert und die Teams dann doch ganz anders aussehen, als sie jetzt aussehen.
Ja, auf jeden Fall. Dallas wird ja auch noch für Kyrie Irving traden und dann sieht das
Team. Ja, genau, eben stimmt. Kyrie wird ja, da haben wir vergessen, aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, über Kyrie zu reden. Kyrie, wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass sie getradet wird, ist jetzt nicht so gering, wir werden sehen. Gary Payton II zu den Blazers, bin ich schon überrascht. Also, sie bezahlen ihn gut, 3 Jahre, 28 Millionen. Ich glaube, wir sind uns doch alle einig, dass der Mann sich das verdient hat. Und trotzdem, ich finde es krass, dass er nicht bei den Warriors ist. Ich habe auch irgendwie gelesen, aber dass es für die Warriors sehr, sehr teuer gewesen wäre in Sachen Luxury Tax, dass irgendwie jede Million sie x Millionen gekostet hätte zusätzlich.
Ja, also ich glaube, also wenn sie diesen Deal gematcht hätten, wären sie wahrscheinlich irgendwie bei 90 Millionen oder irgend sowas rausgekommen, Gesamtkosten.
Ja, und dann Joe Lacob macht viel, aber Joe Lacob hat halt offensichtlich dann auch irgendwo eine Grenze, was dann auch irgendwie verständlich ist. Ne? Und mal abgesehen davon, bei Golden State ist ja, glaube ich, interessant, wie die Jungen sich entwickeln in Jahr 2. Kuminga, Moody, wie es mit Wiseman weitergeht natürlich. Looney ist noch nicht in trockenen Tüchern. Da habe ich auch nur ganz kurz die Schlagzeile gesehen, dass man da auch noch nicht so nah beieinander ist. Also wäre es natürlich blöd, wenn sie den auch verlieren würden. Aber interessanter finde ich jetzt Gary Payton bei den Blazers. So. Neben Dame, neben Simons, du hast jetzt halt, Dame hat jetzt, sollte er nur mit Gary Payton spielen, du kannst Gary Payton natürlich vielleicht auch ein bisschen auf dem Flügel spielen lassen, aber sollte er, hat er zumindest mal wirklich Defense neben sich.
Ja, Grant ist ja auch noch da.
Ja. Also, wie siehst du die Blazers jetzt so im Gesamtkonzept, so nach dem Signing?
Würde ich auch gerne noch abwarten, wie das Team dann fertig aussieht. Also weil man ja auch noch wissen muss, ob sie Nurkic halten und so und ja. Das schon einen relativ großen Teil noch dazu beiträgt, also wie das Team dann fertig aussieht. Grundsätzlich würde ich halt sagen, sie sind auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Ich finde es auch sinnvoll, Payton zu holen. Ich finde auch, dass es ziemlich viel Geld ist und man halt jetzt da mal gucken muss, wie er offensiv in einem Nicht-Steph-System funktioniert, weil
ja, das war auch so.
Das hat halt vorher in seiner Karriere einfach noch nicht so funktioniert und er ist jetzt besser geworden. Er hat, glaube ich, viel gelernt und so und trotzdem muss sich das halt erstmal zeigen. Deswegen schauen wir mal, aber es kann schon funktionieren und dass sie halt für ihren Backcourt dringend mal auch jemanden brauchten, der richtig verteidigen kann, das ist klar. Also das ist per se ja erstmal eine gute Sache.
Ja, definitiv. Sonst, ich meine, gut, Tucker ist tatsächlich bei den Sixers gelandet. Krass, dass man das einfach so vorhergesehen hat, ohne dass da irgendjemand, also weißt du, dass man so ein Gefühl für die Situation hat.
Mit Daniel House zusammen. So, Morey bringt die Band zurück.
genau. Ja, macht Sinn, oder?
Ja, es ist schon auch echt viel Geld.
Also ja.
Viel für einen alten Herrn, aber warum nicht? Ich finde auch die NBA-Teams, die sollen das Geld ruhig rauspulvern. Auch die Warriors. Scheiß Geizkragen. Ja, also, du bist gerade Meister geworden. Wofür hast du das Team? So, die drucken sowieso Geld. Dann sollen sie das Team halt auch zusammenhalten. Egal.
Ja. Ja, aber ich finde schon krass, wenn du überlegst, du zahlst quasi, es verdreifacht sich die Summe, du zahlst dann halt für einen sehr, sehr guten Rollenspieler, ohne Frage, aber dann auf einmal halt einen Star-Vertrag, aber der Star ist übertrieben mittlerweile, die Max-Verträge sind ja krasser, aber naja, du zahlst doch quasi fast 30 Millionen pro Jahr.
Und währenddessen verelffacht sich wahrscheinlich der Wert der Franchise, wenn sie dann irgendwann wieder verkaufen. Ja. Also deswegen, ich habe da immer wenig Mitgefühl. Ich kann schon verstehen, warum man es dann nicht macht, aber...
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ich weiß definitiv, was du meinst. Joe Ingles bei den Bucks noch. Weiß nicht, wie viel er spielen wird. Wie lange ist der Kreuzbandriss her?
Ich kann dir das Datum nicht sagen.
Nicht die Uhrzeit, oder was?
Ich komme schon weiß.
Aber trotzdem, ja.
Wenn er gesund ist, könnte das ein super Fit sein für die Bucks, ja. Finde ich.
Ja, absolut, absolut. War Ende Januar.
Kann dann noch eine Weile dauern.
Also dann vielleicht Richtung Playoffs nächstes Jahr oder so. Aber
na, das ist ein bisschen sehr lang, oder?
Ja, aber gut, ich meine, es kommt, man ist ja sehr, sehr vorsichtig bei Kreuzbandrissen, oder? So ein Jahr rechnest du ja schon, okay, ja, Richtung All-Star-Break vielleicht nächstes Jahr.
Vielleicht, das so. Klingt für mich besser.
Ja, ja. Na, noch ein bisschen Zeit, sich
vielleicht auch schneller.
Das Team einzubauen. Ja, genau, eben, man weiß es nicht. Aber grundsätzlich, Joe Ingles ist immer gut zu verpflichten. Weil ja. Joe Ingles. Hast du sonst noch irgendeinen Wechsel, bei dem du gesagt hast, ah, okay, interessant, oder?
Lonnie Walker zu den Lakers finde ich ganz nice. Also für ein Jahr 6,5 Millionen. Ich nehme an, das war möglich, weil er auch bei Clutch ist und weil weil es halt diesen Lakers-Bonus gibt. Ich hätte schon gedacht, dass der also vor allem mehr Jahre bekommen können würde. Es hat mich auch ein bisschen gewundert, dass die Spurs ihn ziehen lassen, weil sie ja jetzt auch nicht unbedingt das... Also die haben zwar zu viele junge Wings, die sich alle noch nicht so richtig bewiesen haben und von ihm waren sie offensichtlich nicht so überzeugt, aber bei dem Preis... Habe ich doch ein bisschen gestutzt und ich bin mal gespannt, was er den Lakers geben kann. Also vor allem, wenn sie noch 30 Trades machen und so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz guter Fit sein könnte.
Ja.
Und ansonsten musste ich nur ein bisschen lachen, dass die Nuggets die Andre Jordan geholt haben, weil diese On-Off-Zahlen von Jokic ja eh schon so völlig gestört waren über die letzten Jahre. Das wird halt noch krasser werden, wenn sein Backup die Andre Jordan ist, der über die letzten Jahre so der Plus-Minus- Anti-Spieler der Liga ist.
Ja, ja. Ja, stimmt. Wir sollten es beobachten, auf jeden Fall, wie sich das entwickelt. Wenn es sich in die falsche Richtung entwickelt, dann sollten wir Jokic hinterfragen. Wer dann auch, wenn, sollte er sonst wieder MVP-Zahlen auflegen, wäre das dann natürlich ein Argument dagegen.
Ja, ich glaube auch.
Also da könnte, falls jemand was sucht, auch so die traditionellen Stats dann irgendwie so, traditionelle Renn-Stats dann irgendwie so ein bisschen. Juan Toscano Anderson, auch bei den Lakers. Zum Minimum.
Ja.
Kein Warrior mehr. Raus aus der Heimatstadt. Und ja, Kyle Anderson bei den Wolves. Schadet sicherlich nicht. Denke ich.
Wenn dafür nicht Russell so viel den Ball dribbelt, ist es wahrscheinlich ganz gut, ja.
Ja, vielleicht geht der ja sowieso noch. Die Wolves sind ja auch durchaus interessiert, noch Dinge zu tun. Sollte es möglich werden. Also daher, wir behalten Augen und Ohren offen und hören uns dann wieder nächste Woche. Dienstag, ne? Nächste Woche.
Ja, spätestens wahrscheinlich, ne?
Aller spätestens, gucken, ne?
Was mit Kevin und Co. noch passiert.
Ja, stimmt. Wenn Kevin ja. natürlich morgen, wenn morgen bekannt gegeben wird, dass Unterschrift und Tausch passiert.
Ne? Shanghai Sharks.
Genau. Dann sprechen wir natürlich nochmal. Aber so warten wir mal ab. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende, oder?
Indeed.
Perfekt. Dann, Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr Lust haben, uns zu abonnieren und es noch nicht getan haben, wie immer der Hinweis am Ende, Apple Podcasts ist eine Option. Hinterlasst uns doch gerne eine Rezension. Hier heute auch mit rein. Dieser geht genauso. Spotify geht, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter und oder Instagram. Und wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt hoffentlich euer Wochenende. Seid nicht so grumpy wie Kevin. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Hang on.